Ehre, wem die Ehre gebührt, das möchte ich zunächst meinem Bruder Mark Copeland geben. Von ihm habe ich nämlich die Gliederung für diese Predigt. Und das ist ganz witzig eigentlich. Am Ende seiner Gliederung steht auch, dass er das von einem Bruder, die wesentlichen Punkte von Gary Henry, genommen hat. Also Gutes weiterzugeben, Gutes zu benutzen, ist, glaube ich, kein Fehler, sondern etwas Gutes und eher eine Tugend. Vor rund 30 Jahren habe ich in Regensburg studiert. Und das war so ein großes Wohngebäude. Im dritten Stock habe ich dort gewohnt mit ein paar anderen Studenten zusammen. Und in der Etage unter mir lebte eine ältere Frau, Frau Haxpacher. So eine süße alte Dame, ganz dünn und zierlich, schlohweißes Haar, immer mal wieder draußen zum Spazieren gehen, immer aufgelegt auf ein kleines Schwätzchen und sehr, sehr nett. Ab und zu war ich dann bei ihr zum Teetrinken eingeladen und sie berichtete dann, wie es so ist von der Enkelin, wie stolz sie auf sie ist und was die dann so alles macht. Und ja, das war eine ganz nette Bekanntschaft, so weit weg von der Heimat, von dem hohen Norden. Nun, Frau Haxpacher wurde auch älter und eines Tages ist sie dann umgezogen, sozusagen, nämlich in das Altenheim, Alten- und Pflegeheim, relativ gleich nebenan. Hatte ich dann von einer anderen Nachbarin erfahren. Und dann habe ich Frau Haxpacher auch dort besucht und das war auch nett. Das sind einfach, sind so schöne Erinnerungen, so Gespräche und wenn sie dann, ja, was so alte Leute dann eben auch so an netten Sachen erzählen. Und wie es dann so war im Studium, die Zeit vergeht und dann irgendwann fiel mir Frau Haxpacher halt wieder ein. Und ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ob das vor meinem Jahr in Amerika war oder danach. Jedenfalls bin ich dann wieder hin und kam dann zu ihr Zimmer, habe dann geklopft. Aber das Zimmer war leer. Das Zimmer war leer, weil Frau Haxpacher war gestorben. Ich glaube, jedem von uns ist es vielleicht mal so gegangen in seinem Leben. Ihr kennt jemanden oder ihr kennt einen Ort und da verbinden wir schöne Erinnerungen mit. Und dann waren wir da ganz lange nicht mehr und kommen dorthin und es sieht ganz anders aus. Vielleicht das Gebäude, an das wir uns erinnern, steht gar nicht mehr. Ein anderes Gebäude ist draufgebaut oder Menschen, an die wir uns erinnern, leben dort nicht mehr, sind weggezogen oder gestorben. Und so kann es eben auch mit Gemeinden gehen. Dass eine Gemeinde nicht mehr da ist. Im Buch der Offenbarung lesen wir im zweiten und dritten Kapitel einige Schreiben, die sogenannten Sendschreiben, an sieben Gemeinden. Und im Kapitel 3, das ist der Brief und der Engel der Gemeinde schreibt dann, also in Sardes, also und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Da war eine Gemeinde, die war schon tot, die stand auch weiter noch im Begriff zu sterben. Und wenn dann jemand vorbeikommen würde, ja, wo ist denn die Gemeinde in Sardes? Die gibt es nicht mehr. die ist weg. Ja, wo sind denn auch die Ortsgemeinden, von denen wir im Neuen Testament lesen? Zu irgendeiner Zeit in der Geschichte haben die aufgehört zu existieren. Vielleicht sind sie auch innerlich eingegangen, krank geworden, obwohl sie nach außen scheinbar hin so lebendig waren. Wie kann das passieren? Wir wissen, dass der Satan die Gemeinde hasst und die Gemeinden zerstören will. Und welche Strategien benutzt er jetzt dazu? Gibt es vielleicht etwas, was uns auch in unserer Existenz gerade jetzt bedroht? Wir wollen uns heute 4 Punkte anschauen, die jede Ortsgemeinde gefährden kann. Und warum? Warum schauen wir uns das an? Nun, es gibt ein kurzes Sprichwort: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Also wenn du eine Gefahr kennst, dann ist sie viel weniger gefährlich. Das ist nicht ganz so einfach und auch nicht automatisch, aber in der Tat ist es gut, sich vorzubereiten und zu wissen, worauf muss ich achten. Nun, der erste Punkt liegt so ein bisschen auf der Hand, nämlich wenn der Satan die Gemeinde verfolgt, wenn er für Verfolgung sorgt. Und auch darüber lesen wir in den Sendschreiben, in der Offenbarung. Das hat nämlich der Satan versucht mit der Gemeinde in Smyrna. In der Offenbarung Kapitel 2 in den Versen 9 und 10 heißt es: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Ja, der Satan wollte die Gemeinde in Smyrna vernichten und hat es mit Verfolgung probiert. Und auch anderen Gemeinden ist dies passiert, und das lesen wir in verschiedenen Briefen, wo auch Petrus warnt vor Verfolgungen. Er schreibt gerade auch seinen ersten Brief an die Fremdlinge in der Zerstreuung und warnt sie. Und so sollten wir auch gar nicht überrascht sein, wenn dies auch heute noch passiert. Und das passiert, wenn wir nicht nur unsere Augen aufmachen, sondern wenn wir alleine die Broschüren, die hier ausliegen, Open Doors, da lesen wir, es gibt da einen Verfolgungsindex von der Welt, von Christen. Es gibt viele Länder, in denen Christen ganz schlimm verfolgt, gedemütigt, gefoltert, hingerichtet werden. Das gibt es auch heute, aber hier in Europa, gerade in Deutschland, können wir frei leben. Aber auch hier war das auch einmal anders in der Geschichte. Und da konntest du als Christ großen Ärger bekommen, wenn du mit der Wahrheit nach draußen gegangen bist. Und auch heute erleben wir das, wenn wir das, was die Bibel lehrt, wenn das unserer Gesellschaft widerspricht, dann bekommen wir mächtig Gegenwind und Ärger. Aber die Frage ist jetzt auch, wie reagieren Menschen auf Verfolgung? Wie würden wir reagieren, wenn wir wirklich verfolgt werden? Nun, manche werden durch Verfolgung zum Verstummen gebracht. Zur Zeit Jesu, wir lesen davon im Johannesevangelium im 12. Kapitel, in den Versen 42 und 43, da lesen wir, dass viele von den Obersten, sie glaubten an Jesus. Sie haben ja gesehen, was er getan hat. Sie haben seine Zeichen und Wunder gesehen. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Also Verfolgung, Konsequenzen des Glaubens. Und das sagt sich jetzt so leicht aus dieser mitteleuropäischen, gemütlichen, deutschen Sicht. Aber aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, hat natürlich auch bedeutet, du hast deinen ganzen sozialen Hintergrund verloren. Also das ist tatsächlich auch Verfolgung. Das bedeutet Konsequenzen, die schwerwiegender kaum sein können. Und so reagieren eben manche. Und es ist schwer zu sagen, wie werde ich reagieren, wenn meine Familie, wenn ich mit schlimmsten Konsequenzen rechnen muss. Und manche freuten sich sogar in Verfolgung. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte Kapitel 5. Die Apostel wurden herbeigerufen, sie wurden geschlagen und dann wurde ihnen nochmal eingeschärft, ihr sollt nicht in dem Namen Jesu reden. Das verbieten wir euch. Und sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, das Apostelgeschichte 5 und dann ab Vers 41, sie gingen nun aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Wie wir reagieren in solchen Zeiten, das bestimmt auch unsere Zukunft als Gemeinde. Denn wenn wir darüber reden, wer ist denn die Gemeinde? Das ist nicht dieses Haus. Die Gemeinde sind wir, die einzelnen Glieder. Und alle zusammengenommen machen den Leib aus. Und eine Gemeinde und die Glieder, die durch Verfolgung zum Schweigen gebracht werden, ja, eine solche Gemeinde wird bald verschwinden und sterben. Und eine Gemeinde, die in Verfolgung Freude erlebt, die wird nicht unbemerkt bleiben. Und das Wichtige ist ja, bei wem nicht unbemerkt? Natürlich bei den Außenstehenden, alles wunderbar, aber bei unserem Vater im Himmel. Wir haben vorhin schon die Worte gehört, die Seligpreisung in Matthäus 5, dann die Verse 11 und 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meines Namens willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und so lesen wir auch in den Sendschreiben, der Herr wusste Bescheid über die Gemeinden, die verfolgt wurden in Pergamon, wo er sie lobt dafür. Du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Und das ist, was uns im Herzen sein sollte, dass wir Gott gefallen, dass Gott zu uns sagt, du treuer Knecht. Wenn wir eines Tages, wenn wir sterben und vor ihm stehen, ist es nicht das, worauf wir warten und worauf wir hoffen, dass unser Herr sagt, du warst über kleinem treu, geh ein in die Herrlichkeit, du treuer Knecht. Aber Verfolgung ist nicht die einzige Waffe, die der Satan gebraucht. Wenn eine Gemeinde der Verfolgung widersteht, wird er eine andere Strategie wählen. Wie zum Beispiel Punkt Nummer 2, falsche Lehren. Auch davor hat Petrus in seinen Briefen gewarnt und besonders auch im zweiten Brief hat sie daran erinnert, es wird falsche Propheten und falsche Lehrer geben. Und das ist nicht immer so leicht zu sehen. Manchmal ist es ja ein Beginn, wenn man in eine falsche Richtung geht und irgendwann merkst du, wo bin ich eigentlich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Satan hat damit viele Gemeinden bedroht. Er hat es zum Beispiel bei der Gemeinde in Ephesus versucht. In der Offenbarung Kapitel 2, Abvers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Also die Gemeinde in Ephesus, die hat das gut gemacht. Und später in Vers 6, die haben auch die Werke der Nikolaiten gehasst. Und dafür werden sie auch gelobt vom Herrn. Nicht gelobt werden sie dafür, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Und der Satan hat auch die Gemeinde in Pergamon versucht, im selben Kapitel Offenbarung 2. Und wie gesagt, Paulus und Petrus, sie haben auch beide vor dieser Gefahr gewarnt. In der Apostelgeschichte Kapitel 20, als Paulus aus Ephesus die Ältesten herüberruft und ihnen nochmal das Wichtige mit auf den Weg gibt, weil er weiß, er wird sie nicht wiedersehen. Habt Acht auf euch selbst. Er redet dazu den Ältesten, zu den Aufsehern, zu denen, die die Herde hüten sollen, zu den Hirten. Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, über die der Herr, der Heilige Geist, euch als Aufseher eingesetzt hat. Passt auf. Denn Paulus schreibt, ich weiß, nach meinem Abschied werden grausame Wölfe zu euch hereinkommen, die Herde nicht verschonen. Und Petrus schreibt im 2. Petrus 2, es werden aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden. Wie können wir uns davor schützen? Was ist notwendig? Wir dürfen uns nicht abwenden von der gesunden Lehre. Paulus warnt davor, dass Zeiten kommen werden, da werden die Menschen eben das Evangelium und die Wahrheit, die werden das nicht mehr ertragen können, sondern sie werden dann nach denen sich umschauen, die das reden, was sie hören wollen. In der Bibel heißt es dann, es kitzelt ihnen in den Ohren und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Gesunde Lehre beinhaltet, das Wort zu predigen, das sowohl auf der einen Seite Ermutigung bedeutet, aber eben auch auf der anderen Seite Ermahnung. Wir brauchen doch immer beides, nicht wahr? Und wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht nur Populäres predigen. Es ist wichtig, dass wir auch auferbauende Predigten hören, dass wir nach Hause gehen und gestärkt und voller Freude, dass wir ausgesucht worden sind, berufen worden sind, geheiligt sind, gerettet sind und dass wir mit dieser Freude durch die Woche gehen. Aber ich denke, wir müssen auch hören, es ist eine ernste Botschaft. Und Menschen, die Christus nicht nachfolgen, werden in die Hölle gehen. Und Gott möchte uns gebrauchen, die gute Botschaft von der Rettung weiterzugeben. Und so dürfen wir natürlich auch die nicht unterstützen, die nicht in der Lehre des Christus bleiben. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Gut, wenn eine Gemeinde also der Verfolgung widersteht und auch in der Lehre ganz wunderbar steht, dann kann ja nichts passieren. Ja, das wäre schön. Aber Satan hat da noch ein paar andere Waffen in seinem Köcher. Und eine der beiden effektivsten Waffen ist, Punkt Nummer 3, die Weltlichkeit. Wir wissen, dass wir eigentlich nicht Teil dieser Welt sind. Aber wir leben in dieser Welt und werden davon beeinflusst, weil wir gehen ja nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt. Wir sehen die Werbung, wir sehen dann im Fernsehen etwas, im Internet etwas, in der Tageszeitung etwas. Wir hören von allen Seiten, hören wir doch Tag für Tag Botschaften. Aber was für Botschaften sind das? Wenn wir an Weltlichkeit denken, dann gibt es verschiedene Aspekte. Nehmen wir mal kurz nur zwei: Unmoral und Materialismus. Wenn wir über Unmoral und Unmoral nachdenken, wenn wir an 10 Leute denken, die wir kennen in der Nachbarschaft oder in der Arbeit, und wir reden über Moral, was ist richtig, was ist falsch, was sollte man tun, was sollte man nicht tun, was meint ihr, mit wie vielen Meinungen würdet ihr dastehen? Gibt es überhaupt noch etwas, auf das man sich einigen kann, was wir als moralisch richtig sehen können? Oder mit dem Materialismus? Ich möchte etwas haben oder ich brauche auch etwas zum Leben, und das ist in unserer Gesellschaft ja nun auch sehr verbreitet. Das ist ja auch, ja, wichtig für die Familie zu sorgen, aber es ist immer auch die Frage, wann ist es eigentlich genug? Was sagt die Bibel dazu? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in den Versen 15 bis 17, da schreibt Johannes an Christen: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ja, die Begierde des Fleisches, Unmoral. Was will die Werbung ansprechen? Wozu will die Werbung gerade uns Männer geradezu verführen? Wenn wir etwas sehen, irgendwelche Filme oder sowas, wird da noch Moral? Kommt da noch etwas rüber? Gibt es noch am Ende, und die Moral von der Geschichte ist, tu all das nicht, was du vorher gesehen hast? Oder was ist dann eigentlich die Moral? Und Satan gebraucht die Weltlichkeit, um Gemeinden zu zerstören. Die Gemeinde in Thyatira im Offenbarung Kapitel 2, die war davon bedroht. Denn sie wird nicht gelobt, sondern da lesen wir in Offenbarung 2,20: Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ja. Unmoral hat viel Schaden angerichtet in Gemeinden, nicht wahr? Wie viel macht das kaputt, wenn man allein an Ehebruch denkt, was das für Konsequenzen nach sich zieht? Oder der Materialismus hat viele in seinen Bann gezogen, weg vom Dienst für den Herrn. Denn es ist wichtiger, auf das Nächste und Nächste zu gucken und vorzusorgen und die Scheune zu füllen, dass man auch für 5 Winter genug hat oder für 6, jetzt im übertragenen Sinne, anstatt die Zeit auch zu nutzen für den Herrn. Ja, und Gemeinden werden an ihrem Dienst gehindert, wenn die Glieder fruchtlos werden durch die Weltlichkeit. Und Jesus hat das seinen Jüngern auch schon gesagt. Wir kennen doch das Gleichnis vom Sämann, der ausgeht und dann fällt eben der Samen unter die Dornen. Und die Dornen, die sprosten auf und sie erstickten. Sie erstickten das, was gewachsen war. Und Jesus sagte dann, dass aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Geht es euch auch so? Also jedes Mal, wenn ich das Gleichnis lese, denke ich mir, oh, ich möchte die gute Erde sein. Ich möchte die gute Erde sein. Geht euch das auch so? Und es ist schwer. Mir fällt das schwer, gegen die Vergnügungen der Welt oder gegen die Weltlichkeit anzukämpfen, die Liebe des Vaters zu haben, der Welt nicht gleichförmig zu sein, Im Römerbrief werden wir dazu aufgefordert, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und immer wieder, ja, wodurch passiert das? Durch das, was wir jetzt hier tun, zum Beispiel, und die Gemeinschaft, die wir haben, durch Beten, Reden mit unserem Herrn, durch Lesen des Wortes. Ja, wir müssen aufpassen und beten, darauf hat Jesus auch seine Jünger hingewiesen. Und neben der Weltlichkeit gibt es noch etwas ganz Heimtückisches. Das ist der letzte Punkt, nämlich die Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit. Das ist etwas ganz Heimtückisches und Raffiniertes, weil es auch so fast unmerklich von uns Besitz ergreifen kann. Es ist etwas, das unser Gewissen, unsere Motivation und unsere Liebe töten kann. Und woran stellen wir das fest? Als wir mit unseren Kindern, als sie noch kleiner waren, einen Film geguckt haben, dann merkten wir auch, wie sie das aufnehmen und wie sie das ernst nehmen. Und wenn wir dann mal einen Film geguckt haben mit echten Menschen und nicht nur also Zeichentrickfilme, einen Film mit echten Menschen und sie von der Handlung so ergriffen waren und sie dann auch angefangen haben zu weinen, wenn irgendetwas passiert ist, was sie eben mitgenommen hat, ob das jetzt Freude oder Leid war. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir all das sehen, was es im Fernsehen gibt und im Internet und so? Oder in den Nachrichten? Es gibt schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten. Bewegt das noch jemanden? Bewegt das eigentlich noch jemanden? Die Nachrichten, ja, da ist wieder ein Unglück oder das Unglück. Also ich meine, das ist so ein Berieseln und das ist so was Heimtückisches, weil es diese Gleichgültigkeit und dieses Mitfühlen können zerstört. Das macht mir dann gar nichts mehr aus. Ein klein wenig ist es ja auch ein Schutzmechanismus, denn wenn ich alles Leid dieser Welt auf mich nehme, dann breche ich zusammen. Und jeder, der in einem sozialen Beruf tätig ist, muss dort auch Wege finden, das zu ertragen und schon ein Schutzwall auch haben. Aber wenn das zu Gleichgültigkeit führt, ist das etwas Schlimmes. Und die Gemeinde in Ephesus, die war eben dadurch gefährdet. Nochmal zurück zu den Sendschreiben. In der Offenbarung 2, Kapitel 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und die Gemeinde in Laodicea im dritten Kapitel. Deine Werke, ach, dass sie kalt oder heiß wären. Aber sie sind nicht heiß noch kalt, sondern du bist lau geworden. Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Wenn uns als Christen das Elend der Welt oder unsere Menschen um uns herum gleichgültig sind, ja, sie glauben nicht an Gott und sie werden schon sehen, was sie davon haben, wenn uns das kalt lässt, ich glaube, dann hat der Satan schon einen ganz schönen Fuß bei uns in der Tür. Ja, man muss die Gemeinde gar nicht ganz offen bekämpfen, sondern man muss sie nur träge und gleichgültig machen. Und das reicht aus, um eine Gemeinde, ich glaube, langfristig auch zu töten. Gut, was können denn Zeichen auch dieser Gleichgültigkeit sein, dass ich mich selbst eben auch prüfe und schaue? Ja, bin ich bei der Versammlung dabei? Habe ich Freude dabei, Gott anzubeten? Nehme ich teil an den Bibelstunden oder sonstigen Aktivitäten? Oder ist es mir auch egal, komme ich mal, komme ich nicht, komme ich zu spät, wie auch immer? Ist es mir egal, ob Menschen für Christus gewonnen werden? Da ist jemand zum Glauben gekommen. Och, wie schön. Ist es kein, oh, das ist ja großartig. Welch eine Freude. Oder wenn meine Bibel von Staubwolken umgeben ist, und meine Zeit mit Gott gegen Null geht, bin ich da nicht gleichgültig geworden? Und Achtung an dieser Stelle, es geht nicht um Pflichterfüllung. wenn wir an den Pharisäer im Tempel denken, in Lukas 18, der dort steht und der Zöllner steht da und der Pharisäer, der steht und hat so quasi seine Checkliste, bin immer da, mach alles richtig, verzehnte alles, alles super, guck mal Gott, astrein. Nein, darum geht es natürlich nicht. Der war von außen gesehen ja ein prima Jude, aber er war gleichgültig gegenüber der Not des Zöllners, der eben zu Gott aufschaute und sagte, ich habe nichts zu bringen. Ich brauche deine Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist das, was Gott eben wirklich will. Ein zerschlagenes, ein zerbrochenes Herz. Und was ist dafür die Lösung? Was tun, wenn die Leidenschaft weg ist? Was tun, wenn das Feuer nicht mehr brennt und die Kohlen nicht mehr glühen? Ja, wir sollen im Gutes tun nicht müde werden. Wenn wir anderen helfen, dann ist es oftmals so, dann helfen wir uns selbst. Habt ihr das auch schon erlebt? Ihr tut anderen etwas Gutes und danach, obwohl ihr vielleicht lieber auf dem Sofa liegen und dachte mir, ich kann jetzt nichts anderes tun, und dann telefonierst du vielleicht mit jemandem, hast ein ermutigendes Wort für jemanden und denkst, ja, ich bin jetzt viel erfrischter als noch 20 Minuten auf dem Sofa. Ja, wir sollen eifrig sein und nicht träge werden. Die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende bei uns haben. Die Hoffnung festhalten, einander ermutigen. Hebräer 10, ihr kennt das. Wir sollen das Bekenntnis, Hebräer 10 ab 23, das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Die Hoffnung, die wir haben, wenn wir sterben, sind wir bei Gott. Uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das wollen wir tun, deswegen sind wir auch beisammen. Kommen wir zum Fazit. Es gibt sicherlich noch weitere Strategien des Satans, um eine Gemeinde letztendlich zu zerstören oder um sie unwirksam zu machen. Aber diese vier sind bestimmt recht effektiv. Verfolgung, falsche Lehren, Weltlichkeit und Gleichgültigkeit. Wie geht es uns? Wie geht es mir als Glied des Leibes? Macht Satan Fortschritte bei mir? Wir sind frei von Verfolgung. Sind wir gesund in der Lehre? Fasst die Weltlichkeit in meinem Leben Fuß oder die Gleichgültigkeit? Gefahr erkannt? Gefahr gebannt? Ja, ich möchte ehrlich sein mit mir, und wenn ich weiß, in welchen Bereichen ich eben besonders verwundbar bin, dann hoffe ich, dass ich mich dort noch mehr an Gott wende und ihn auch darum bitte, mir da zu helfen. Und ich möchte meinen Teil dazu tun, um meine Verteidigung aufzubauen und zu stärken gegen den großen Durcheinanderbringer, den Teufel. Und darüber wollen wir uns dann auch in der Predigt-Nachbesprechung austauschen, über die Listen des Satans und was wir tun können. Und damit möchte ich schließen mit einem Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11, aus der Hoffnung für alle. Denn wir wissen nur zu gut, wie uns der Satan zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Amen.